Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute kaum zu fassen. Kryptowährungen und das Krypto-Delirium in Lugano im Blick der WOZ.
Heute befassen wir uns mit etwas, das weder einen gesellschaftlichen noch einen ökonomischen Nutzen hat. Kryptowährung. Wobei das Wort Währung bereits eher irreführend ist. Eine Währung ist ein Zahlungsmittel, das von einem Staat oder einer Wirtschaftsunion ausgegeben wird und als allgemein anerkanntes Tauschmittel dient. Kryptogeld ist das alles nicht. Kryptowährungen beruhen auf einer Technologie namens Blockchain. In der Blockchain sind alle Transaktionen verzeichnet. Man kann sich das wie ein Kassenbuch vorstellen, nur digital und anonym. Für Transaktionen braucht es keine Vermittlungsinstanz. Es braucht weder eine Bank noch ein Kreditunternehmen. Die Technologie sorgt dafür, dass es sicher ist. Man benötigt lediglich ein Wallet, eine digitale Geldbörse. Staatliches Geld wird einerseits von Zentralbanken geschöpft oder aber von Geschäftsbanken, wenn diese einen Kredit vergeben. Zentralbanken können rein theoretisch unendlich viel Geld schöpfen. Staaten können nur dann zahlungsunfähig werden, wenn sie Schulden in einer Fremdwährung haben, die sie nicht mehr begleichen können, oder wenn politische Regeln Geldausgaben verhindern. Kryptowährungen sind losgelöst von Nationalstaaten und ihre Menge ist begrenzt. In der Geldvermehrung sehen die Anhänger und die wenigen Anhängerinnen von Kryptowährung eine große Gefahr. In ihren Augen führt eine Vergrößerung der Geldmenge automatisch zu Inflation. Hinter Kryptowährungen steckt eine rechte bzw. rechtslibertäre Ideologie. KryptoapologetInnen misstrauen dem Staat und den Zentralbanken. Sie setzen lieber auf private Anbieter, Technologie und Mathematik. Sie behaupten gerne, Kryptowährungen seien äußerst demokratisch. Dass dem nicht so ist, zeigt ein Blick auf ihre globale Verteilung. Finanzen.net schreibt, dass es weltweit 562 Millionen Kryptonutzende gibt. Unter den NutzerInnen ist die Kryptowährung extrem ungleich verteilt, schreibt wiederum die Wochenzeitung Die Zeit im Artikel «Der neue Kryptofeudalismus». Zusammengefasst, einige wenige dominieren den Markt. Kommen wir nun auf die Schweiz zu sprechen. Wie ist die Situation hier? Eine Studie der Hochschule Luzern im Auftrag von PostFinance kommt zum Schluss, in der Schweiz investieren 11% der Bevölkerung in Kryptoanlagen. Die meisten Personen tun dies aus Interesse und Neugier mit verhältnismäßig kleinen Beträgen. Jüngere Generationen, Männer und Personen mit höherem Einkommen sind stärker interessiert. Das Interesse ist allgemein moderat. Sehr fest an Krypto interessiert ist hingegen eine Gemeinde in der Schweiz. Lugano. Lugano hat sich zum Ziel gesetzt, Krypto-Hauptstadt Europas zu werden. Warum will sie das? Was sind die Gefahren und Nebenwirkungen von Luganos Krypto-Strategie? Oder kurz gefragt, was soll das? Enrico Kampmann und Daniel Stern von der WOZ haben recherchiert. Daniel Stern ist bei uns zu Gast. Dominik hat mit ihm gesprochen.
Daniel Stern, mir geht's ja jetzt so, ich freue mich einerseits darüber, dass wir endlich eine Folge über Kryptowährungen machen bei Hörkombinat Politik. Andererseits ist mir auch ein bisschen mulmig, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich höre seit Jahren davon und ich kapiere es nicht eigentlich, wie es sowas überhaupt geben kann, wieso man mit sowas zahlen kann. Ihr habt in der WOZ zwei Artikel geschrieben, wo sich der eine mit Lugano beschäftigt, wo es einen Schwerpunkt gibt, wo man das fördern will, die Kryptotechnologie, und dann einen zur internationalen Perspektive. Ich habe eine extrem grundsätzliche Frage, nämlich eine Kryptowährung. Kann eigentlich jeder, der genug Rechenleistung hat, auch wahrscheinlich ein bisschen Kohle, zum so leistungsstarke Computer haben, zum das Schürfen und diese Technologie einbauen. Jeder, der das macht und dann sagt, das ist hier eine neue Kryptowährung und da müssen nur genug Leute dran glauben, dann funktioniert es auch und dann wird sie zum Zahlungsmittel oder zum Spekulationsobjekt oder zu beidem.
Ja, im Prinzip schon. Es gibt zurzeit etwa 11.000 Kryptowährungen. Der Punkt ist, ich könnte jetzt auch eine Kryptowährung, ich brauche gar nicht so einen guten Computer, und das mit Schürfen, das bezieht sich vor allem der Bitcoin, der so funktioniert, dass man eigentlich Computer immer mehr Energie brauchen, immer mehr Rechenleistung, um wieder einen neuen Bitcoin zu schürfen, und das ist dann auch endlich. Also irgendwann hört das auf.
Und das heißt, je mehr es bereits gibt, desto mehr Energie braucht man von einem neuen.
Hat dann aber eben auch dazu geführt, dass jetzt Firmen Milliarden investieren, um in so Computerfarmen, um neue Bitcoins zu schürfen, was natürlich energiemäßig ein totaler Wahnsinn ist. Genau, aber man kann auch eine normale Kryptowährung ohne großes Schürfen rausgeben. Eben, da ist halt die Frage, wieso will jemand eine Mickey-Maus-Währung mir abkaufen oder so, oder Monopoly-Währung, wenn wir nicht spielen. Also es ist eigentlich dasselbe. Das ist ja nichts dahinter.
Und das heißt aber, außer dem Bitcoin, alle anderen Kryptowährungen, oder zumindest die meisten anderen Kryptowährungen, funktionieren anders, eben nicht mit diesem Schürfen, sondern einfach durch in Umlauf bringen.
Genau. Es hängt also davon ab, dass wenn ich jetzt so eine Kryptowährung in Umlauf bringe, dass irgendwelche Leute mir glauben, dass das irgendwie tatsächlich einen Wert hat. Beim Bitcoin ist es so mit dieser Endlichkeit und dass die halt auch zuerst waren, dass die früh da waren. Da hat sich wie so ein Hype darum gebildet und so ist es eigentlich jetzt so wertvoll geworden, ein Bitcoin. Also der hat ja ganz am Anfang war das fast nichts wert und Leute, die damals kauften und nicht mehr verkauften, sind heute Millionäre. Eben, das ist dann jetzt, sind wir auf dem Level, dass das halt auch sehr spekulativ ist und dass man sehr viel Geld eigentlich da reinstecken kann, aber auch sehr viel Geld wieder verlieren.
Kann man dann sagen, wenn das so ein hochspekulativer Bereich ist, dass Leute, die viel Einfluss haben und die auch viele Freunde haben, die vielleicht auch viel Geld haben, dass die massiv im Vorteil sind im Kryptowährungsbusiness?
Ja, absolut. Also ich meine, ein gutes Beispiel ist ja Donald Trump, als der zum Präsident gemacht wurde, also seine Inauguration, da hat er ja eine eigene Kryptowährung, also einen Trump-Meme herausgegeben, 1 Milliarde Coins, 80% halten seine 2 Firmen von ihm und der Rest hat er dann einfach verkauft. Mit dem hat er zusammen 350 Millionen gemacht, hat die Financial Times dann herausgefunden. Zuerst stieg da der Token um 300%. Also wenn man die Kurve anschaut, dann sieht man, das ist eine völlig irre Kurve. Also eben, da geht es steil hoch und dann geht es einfach runter, runter, runter. Es geht jetzt seit seiner Inauguration immer weiter runter wieder. Also die Insider haben am Anfang gekauft, haben gewartet, bis es hochgeht und dann verkauft. Und die Deppen haben die Token gekauft, als der Preis hoch war. Das ist eigentlich so ein Grundschema dieses, sagen wir mal, Teils der Kryptowährungen. Ich meine, sind nicht alle so, aber ein großer Teil funktioniert halt eben so, dass es so ein Pump-Effekt gibt, dass man pumpt es auf, eben wenn man irgendwie was über eine bekannte Person oder so versucht man. Die Leute haben das Gefühl, viele Leute wollen das kaufen, das war beim Trump sicher der Fall. Und dann irgendwie kauft man selber auch und steigt dann aber sofort wieder aus. Und dann macht man einen Gewinn und es geht runter, weil irgendwann einmal einfach nicht mehr so viele Leute da sind, die immer neu kaufen. Und dann nimmt das Interesse ab und dann geht automatisch der Preis wieder runter.
Aber es klingt alles ein bisschen so wie Börsenaktien ohne greifbare Firmen, Gewinne oder Erfolge oder Verluste dahinter.
Ja, genau. Also es ist mehr als das. Es ist nichts dahinter bei einer Kryptowährung. Einfach nichts, rein gar nichts. Also ich rede jetzt von den normalen Kryptowährungen, nicht von den Stablecoins. Dort gibt's, das ist eine Währung gebunden. Aber bei diesen Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether und so weiter, das basiert rein auf Annahmen.
Zu diesen Stablecoins kommen wir vielleicht später noch, wenn es dann auch um Lugano geht. Vielleicht noch zuerst, du hast schon diese Blockchain-Technologie gesprochen, da habe ich ja bei euch in Texten was gefunden, was mich auch ein bisschen verwundert hat, weil es ja eben immer heißt, das ist super, diese Technologie garantiert, dass man alles zurückverfolgen kann, jedes Geschäft und so weiter. Ihr habt es mit dem Leiter des Blockchain-Zentrums der Uni Zürich gesprochen und der sagt jetzt, in Bezug auf die Kryptowährung der Firma Tether, die eben in Lugano besonders aktiv ist, wir werden davon noch hören, sagt er, man sieht nicht, wer da wen bezahlt, es herrscht Transparenz ohne Identitätsprüfung. Also was ist wahr? Ist alles nachverfolgbar oder nicht?
Eben, im Prinzip ist es so, dass wenn jetzt Tether dir 100.000 dieser USDT, also ihrer dollarbasierten Währung, verkauft, dann kennen sie deinen Namen. Und sie wissen, die Nummer, das gehört zu dir. So sagen sie, wenn jetzt da die Bundespolizei kommt und sagt, der Mann ist irgendwie ein Gauner, der wäscht Geld und so, wir wollen jetzt seine Identität und wir wollen, dass du seine Gelder einfrierst, dann sagen sie, dass sie das machen. Nur ist es aber eben so, dass eigentlich der Witz ja dieser Blockchain-Technologie ist, dass man sehr schnell damit handeln kann. Eben. Und da gibt es eigentlich eine ganze also ganz viele Möglichkeiten eben dann zu verschleiern, dass dieses Geld, diese 100.000 USDT dir gehören. Also du kannst eben dann weitere Identitäten eigentlich auf dieser Blockchain aufbauen, die dann nicht zu dir führen, und kannst das Geld dann deinen anderen Identitäten überweisen oder anderen Leuten überweisen, und du kannst dann während der Überweisung auch wieder einen Teil davon abzwacken und nochmal auf ein anderes Konto überweisen und so. Also kannst du das einfach wie...
Und das könnte man wahrscheinlich 200 Millionen Mal am Tag machen, wenn man das will.
Ja, man kann es viel machen. Und so kannst du natürlich dann eben versuchen zu verschleiern, wer eigentlich am Anfang stand. Es gibt auch sogenannte Mixer, das heißt, sind so Online-Services, wo du dann einen Teil des Geldes einzahlen kannst. Die mixen es mit anderen, wo auch einbezahlt haben, und schütten dir dann kleinere Beiträge mehrmals aus, damit du dann wieder das Geld zurück hast, so auf anderen Konten. Das heißt, es gibt eine ganze Industrie eigentlich, die nur sich dafür interessiert, die Gelder auf diesen Blockchains zu verschleiern. Aber man kann sagen, jetzt von dem, was man weiß, jetzt gerade bei Tether, dass da ganz im großen Stil eben illegale Geschäfte mit diesen Währungen gemacht wird.
Diese Firma Tether ist aber sehr aktiv in der Schweiz, in Lugano, im Tessin. Da ist eine Art Kooperation zustande gekommen, oder eine Zusammenarbeit jedenfalls zwischen Tether und Lugano. Da werden verschiedene Sachen ausprobiert. Dort werden Geschäfte gefördert, die in Kryptowährungen Transaktionen akzeptieren. Und man hat so ein bisschen die Idee, dass da auch wirtschaftliche Vorteile bekommt und führend wird in diesem Bereich, zumindest mal in der Schweiz, vielleicht auch in Europa. Klingt gut, aber welche konkreten Vorteile erhofft sich Lugano von der Zusammenarbeit mit dieser Firma, über deren Ruf wir dann gleich noch sprechen werden?
Gut, man muss vielleicht von der Geschichte her das anschauen. Lugano war eigentlich so ein zentraler Punkt im Finanzplatz Schweiz. Speziell italienische Steuerfluchtgelder zog Lugano an, auch Mafiagelder. Es war also sehr attraktiv. Inzwischen musste die Schweiz auf Druck der USA und auch der EU seine Gesetzgebung anpassen. Es gibt jetzt den Informationsaustausch auch mit Italien. Das heißt, die Banken müssen angeben, wenn sie einen italienischen Kunden haben, was der bei ihnen parkiert hat an Geldern. Und so muss er dann das Geld natürlich auch versteuern. Und das hat die Attraktivität des Finanzplatz Lugano massiv geschmälert. Das heißt, sehr viele Banken haben Menschen entlassen und Filialen geschlossen. Also muss sich Lugano irgendwie neu erfinden, neue Geschäftsfelder auftun. Jetzt die Tether war natürlich da eine tolle Opportunität. Man muss auch wissen, dass der Gründer Giancarlo De Vasini auch ein Italiener ist, also von Mailand kommt. Der CEO von Tether, Paolo Arduino, ist auch Italiener. Das heißt, für sie ist natürlich Lugano ein guter Ausgangspunkt. Es ist einerseits nicht EU, wo halt immer auch strenge Gesetze drohen, Prüfungen und Verfahren, sondern es ist in diesem Zwischenbereich, dieser neutralen Schweiz, wo man immer auch wieder Auge zudrückt. Dann ist Lugano von Michele Folletti als Bürgermeister repräsentiert, der bei der Lego die Chineser ist, also auch so offen gegenüber solchen Geschäften, kann man sagen. Dann hat Tether natürlich auch, weil das ein sehr schnell, sehr viel Geld machendes Geschäft wurde, sehr viel Geld jetzt in Lugano investiert, oder mindestens sagen sie das, sie wollen 100 Millionen Franken investieren. In eine Stadt, die mit 60.000 Einwohnern ist, das ein großer Batzen. Sie haben ja auch einen Hub jetzt aufgebaut, das heißt ein Gebäude, wo dann auch sich Start-ups ansiedeln können, wo auch Tether einen ganzen Stockwerk für sich bezogen hat, wo der CEO dort arbeitet. Und dann ist das für Lugano natürlich auch toll, weil eben Lugano eben so zum Aushängeschild wird, dieser Krypto-Community. Und Menschen, die sich für das interessieren, die mit dem spekulieren, dann eben gibt es einmal im Jahr ein Bitcoin-Kongress in der Stadt. Das zieht auch wieder also diese Leute an, diese Community. Das freut den Tourismus. Und es bietet sich dann halt auch an für Leute mit Geld, die sich dort niederlassen wollen, die vielleicht eben auch so dieser Szene nahe stehen und dieser ganzen Denkweise. Man kann von einer Denkweise reden, mindestens bei einem Teil, bei dieser Community, man kann sie als Libertäre bezeichnen, also eben die staatskritisch sind, die fühlen sich dort auch vielleicht eben angezogen. Und meine Lugano ist ja auch ein toller Ort, jetzt mit dem See und den Bergen und so. Also da kann man ja nicht sagen, es ist ein toller Ort zum Wohnen.
Vielleicht komme ich gerade mal zur ersten Windigkeit von dieser Firma Tether. Du hast gesagt, sie betreiben ein ganzes Stockwerk in diesem Hub-Bürogebäude. Offizieller Geschäftssitz ist El Salvador, ein Land relativ weit weg. Haben Schweizer Behörden da keine Möglichkeit, mindestens mal genau hinzuschauen und zu schauen, hey, vielleicht wird die Firma doch von hier ausgeleitet und muss zum Beispiel dann auch hier Steuern bezahlen, wenigstens?
Ja, also natürlich hätten sie die Möglichkeit, offenbar wollen sie das nicht bis jetzt. Vielleicht gibt es auch zu wenig Druck vom Ausland, von den USA, jetzt von den USA eben.
Die verstehen sich mit El Salvador ganz gut.
Die verstehen sich sogar sehr gut. Bukele, der Präsident, war eben gerade auf Staatsbesuch. Und eben, man muss halt sagen, dass das so ein typisches Schema ist der Schweiz, dass man eben gerade auch so Plätze wie Lugano so ein bisschen sein lässt und dort eben so ein bisschen Blüten treiben lässt, die vielleicht jetzt nicht so gut sind für den Ruf, aber solange es jetzt nicht so groß an der Öffentlichkeit ist, drückt man vielleicht ein Auge zu. Aber natürlich, die Bundesanwaltschaft könnte natürlich ermitteln, weil hier geht es beispielsweise um die Ermöglichung von Geldwäscherei, was mit Tethers gemacht wird. Und ich meine, das ist sehr klar, da gibt es unzählige Beispiele dafür.
Beispiele in der Geschichte der Firma Tether?
Ja, wie eben das benutzt wird für Glücksspiel, Illegale, für Menschenhandel, für Terrorfinanzierung. Das ist alles ziemlich belegt.
Vielleicht kommen wir gerade zu der Geschichte. Ja. Es hat der Herr Giancarlo De Bassin, den du schon erwähnt hast, ist ja erstmals im IT-Business, ist ein ehemaliger Schönheitschirurg, erstmals im IT-Business, hat für Aufsehen gesorgt, weil er anscheinend illegale Kopien, schreibt ihr, von Microsoft-Software verkauft hat. So hat es mal angefangen, ja. Und dann hat er irgendwann Tether gegründet und dann kannst du vielleicht aufzählen, in welche seltsamen Geschäfte die schon erwiesenermaßen oder mindestens sehr wahrscheinlich verwickelt waren.
Gut, einerseits muss man sagen, eben Tether, das war ja am Anfang wirklich ein kleines Unternehmen. Das hat ja gesagt, wir haben hier eine Währung, die ist an den Dollar gebunden. Das ist eigentlich mal der zentrale Punkt eben von so einem Stablecoin. Bei allen anderen Währungen, bei diesen Kryptowährungen, wo ich nicht weiß, was ist der denn wirklich wert, sagen sie ja, hey, das ist immer ein Dollar wert. Das heißt, wenn du ihn zurückgibst, kriegst du wieder den Dollar. Das heißt, sie mussten eigentlich den Leuten versichern, dass dieser Dollar irgendwo fest angelegt ist. Das heißt, da hatten sie dann nachher schon relativ bald, 2 Jahre später die erste Buße und dann nochmal 2 Jahre später die nächste Buße von der Börsenaufsicht in New York.
Weil sie das doch nicht so wirklich beweisen
konnten. Weil sie das offenbar nicht beweisen konnten, dass dieses Geld wirklich vorhanden ist. Das ist so eigentlich einer der Knackpunkte bei diesen Stablecoins und auch bei Tether, dass man das eben nicht so genau weiß. Also sie lassen das nicht irgendeinen Staat prüfen. Es ist auch nicht so, es gibt ja diese international renommierten Prüfgesellschaften wie PricewaterhouseCoopers oder Deloitte und so weiter. Es sind auch nicht die, sondern es ist eine relativ unbedeutende italienische Prüfgesellschaft, die aber auch windig ist, die auch irgendwie gerade kürzlich eine Buße zahlen musste, weil sie einen falschen Bericht abgegeben haben, auch im Zusammenhang mit einer Kryptobörse, die Konkurs ging. Die mussten dann eine Buße zahlen. Das heißt, sie arbeiten mit solchen Leuten zusammen. Das ist nicht so wahnsinnig, wie soll ich sagen, vertrauenserweckend.
Schon mal alles wahnsinnig beruhigend. Und dann sprachst du noch von Menschenhandel und Terrorismus gesprochen. Also ich nehme an, der Vorwurf ist, mit ihrer Kryptowährung wurde so etwas finanziert.
ZGFO, der ein Buch geschrieben hat mit dem Namen Number Go Up, der hat eigentlich sehr tief recherchiert genau in diesem Bereich und hat... Das ist zum Teil ziemlich erschreckend, eben es geht auch um Menschenhandel, dass in Asien Leute mehr oder weniger gefangen gehalten werden, damit sie solche Internet-Scams machen, das heißt, dass sie sich als junge Frau ausgeben und versuchen irgendwie Männer irgendwie über vielleicht Telegram-Chats oder so mit denen Kontakt aufzunehmen und sie dann davon zu überzeugen, dass sie in bestimmte Kryptowährungen investieren sollen, auch wieder Kryptowährungen. Mhm. Und die werden zum Teil gefangen gehalten. Und das ganze Business läuft eigentlich auch über Tether ab. Also das heißt, dass die ganzen Zahlungen läuft alles über Tether, weil das eben dann nicht nachverfolgbar ist, aber doch eine stabile Währung.
Ich würde jetzt mal annehmen, dass nur wenige von diesen 11.000 Kryptowährungen, die es gibt, an eine Landeswährung gekoppelt sind. Wie können die das sagen? Brauchen die Zustimmung der Nationalbank? Wie läuft das?
Nein, sie brauchen das nicht. Eben.
Sie brauchen das nicht?
Also eben, Tether ist ja das perfekte Beispiel. Man muss sagen, der Tether hat ja die größte Stablecoin überhaupt. Also das ist auch die Stablecoin, die am meisten gehandelt wird, dieser USDT. Wir reden hier von 144 Milliarden Coins, die im Umlauf sind. Und jeden Tag werden so um die 70 Milliarden gehandelt. Vieles ist nicht illegal. Das sind Taxifahrer in der Türkei oder Argentinien, die den brauchen und mit dem zahlen bzw. bezahlt werden. Das sind Länder mit einer eben instabilen Währung, also mit der hohen Inflation, wo dann eben dieser Tether, dieser USDT, mehr Stabilität garantiert, weil er an den Dollar gekoppelt ist, also eben immer einen ähnlich hohen Preis hat. Das heißt, man kann so auch einen Teil seiner Ersparnisse dorthin tun und man kann eben auch Überweisungen machen, ohne jetzt noch über eine Bank zu gehen und ohne diese Gebühren zu zahlen der Bank.
Und solche oder ähnliche Ideen wie im Land des ja ebenfalls ziemlich libertären Präsidenten Javier Milei, Argentinien, gibt es auch in Lugano. Und anscheinend, schreibt ihr, kann man jetzt bereits Steuern zum Beispiel bezahlen mit diesem USTD, also der Kryptowährung von Tether. Birgt denn das keine Risiken, wenn sich hier Gemeinden mit Kryptowährungen bezahlen lassen? Also für die Gemeinde, meine ich, für die öffentliche Kasse?
Also für die öffentliche Kasse bringt es natürlich insofern Risiken, wenn ich jetzt mit Bitcoin zahle und am nächsten Tag sackt der Bitcoin-Preis ins Bodenlose, dann hat natürlich, und ich bin ein guter Steuerzahler, dann hat natürlich Lugano einen Verlust eingefahren. Zug macht das ja auch, im Zug kann man das auch. Werden die das sofort wieder umtauschen auch an den Börsen, an diesen Kryptobörsen zu stabilen Währungen oder direkt in Schweizer Franken? Jetzt finanziell gehe ich davon aus, dass sie sich absichern. So blöd, glaube ich, sind sie nicht. Es ist natürlich so mehr ein Marketinginstrument, glaube ich. Also, dass sie eine Gemeinde sind, die da mitmacht und fortschrittlich ist in dem Sinne. Also fortschrittlich in diesem libertären Sinne.
Und ich nehme auch ein bisschen an, wenn der Bürgermeister Folletti von der Lega dei Cinesi ist, also da kann man schon annehmen, dass ein bisschen mindestens ideologische Nähe auch herrscht.
Ideologische Nähe, genau. Das, ich meine, eben im Zug ist der Finanzdirektor Tendler von der SVP, dem kann man durchaus auch eine gewisse ideologische Nähe zu diesen Leuten attestieren.
Jetzt eben nochmal zu dem Dollar koppeln, vielleicht noch die letzte Frage. Ja. Bei euch steht ja der schöne Satz, jeder USDT-Token könne jederzeit in einen US-Dollar umgetauscht werden, behauptet das Unternehmen, also behauptet Tether. Wenn man sowas schon sagt, dann muss es aber auch wirklich stimmen. Ist das eine ungedeckte Behauptung oder eine zu wenig überprüfte Behauptung?
Tether ist ja gigantisch gewachsen. Das sind jetzt eben, wenn ich sage 144 Milliarden.
Blöd gelaufen, ja.
Das heißt, sie müssen 144 Milliarden US-Dollar anlegen. Und von dem her weiß man, also jetzt laut diesen Berichten, die sie auf der Website auch publizieren, haben sie zwei Drittel in US-Staatsanleihen angelegt. Die haben etwa 4,5% Zins. Das heißt, sie haben eben, darum haben sie auch 13,7 Milliarden Reingewinn gemacht.
In einem Jahr.
In einem Jahr. Unglaublich. Also mehr Gewinn als Nestlé oder Roche oder Novartis. Also es ist auch einigermaßen plausibel, dass sie diese Staatsanleihen haben. Und sie haben aber auch noch 5% zum Beispiel in Bitcoin investiert. Da kann man sagen, das kann jederzeit zusammenfallen. 5% auch in Anleihen an Unternehmen, wo man auch nicht weiß, was ist das genau. Die können auch hochspekulativ sein.
Aber das heißt doch dann, wenn sozusagen diese Anleihen im Preis sinken, dann ist dieses Garantieren, dass jeder USDT einen Dollar wert ist, dann haben Sie diese Dollarmenge nicht, können Sie nicht mehr auf die zurückgreifen.
Ja, wenn sie im Preis sinken, nicht. Aber wenn jetzt zum Beispiel so Unternehmen Konkurs machen oder eben mal lange hat man gedacht, ja, so Staatsanleihen, das ist sehr sicher. Aber momentan ist ja eben gerade die US-Staatsanleihen, die verlieren jetzt am Wert auf dem sekundären Markt. Das heißt, wenn ich jetzt von jemandem, der schon Staatsanleihen hat, seine Anleihen kaufe, sind die nicht mehr so viel wert, weil die Gefahr, dass die USA vielleicht doch bankrott gehen, die ist gestiegen. Das heißt, und wenn jetzt das passieren würde, dann wären auch diese Täter plötzlich umgedeckt. Und eben, also was vielleicht noch wichtig ist, die EU zum Beispiel, die hat jetzt gerade kürzlich 10 so Stablecoins legalisiert, gesagt, die sind okay, aber die haben dann eben die Bedingung, dass sie das Geld bei Banken hinterlegen müssen.
Und dementsprechend ist Tether keine dieser 10 Firmen.
Genau, Tether gehört da nicht dazu, ja.
Vielleicht jetzt zum Schluss nochmal auf diesen Bürgermeister von Lugano zurückzukommen, den Herrn Folletti. Der sagt ja über die Vergangenheit von Tether, über die diversen, wir haben davon gesprochen, krummen oder schwerst bedenklichen Geschäfte, die verwickelt waren. Ja, das wäre so ein bisschen in der Frühzeit gewesen, man hätte nicht so genau gewusst. Die Firma war wahrscheinlich einfach naiv. Ist es wahrscheinlich anzunehmen, dass die Firma einfach naiv gehandelt hat und dummerweise ständig an Menschenhändler geraten ist?
Ich denke nicht, dass sie jetzt das gesucht haben, aber es ist ihnen egal. Es ist so einfach, dass es ihr Geschäft ausweitet. Das heißt, sie unternehmen eben nichts, um dieses illegale Geschäft loszuwerden. Die FIMA zum Beispiel, also die Schweizerische Finanzmarktaufsicht, die verlangt von einer Firma, die da angemeldet werden will, die Kryptowährung herausgibt, dass sie jederzeit weiß, wer wie viel besitzt von dieser Währung. Und das macht eben Tether nicht. Wenn der Staat oder wenn die Firma jederzeit wüsste, so und so viele Tether sind bei dem und dem und der zahlt den und den mit dem, dann hätte der Staat ja auch die Übersicht. Aber das wollen die nicht, weil das würde das Geschäft natürlich massiv beeinträchtigen.
Wie ist denn das in Lugano? Gibt es dort auch Widerstand gegen diese Pläne vom Bürgermeister Folletti, sich so eng an die Kryptoindustrie zu koppeln?
Ja, es gibt schon jetzt von der Politik her, von der Linken, aber auch Grünliberalen, kritische Voten, auch Vorstöße, einerseits im Gemeinderat, aber auch auf kantonaler Ebene gab es zum Beispiel einen Vorstoß von einer grünliberalen Politikerin, die einfach das hinterfragen, diese Strategie. Eigentlich müsste ein Bürgermeister versuchen, ja, diese Stadt neu zu positionieren, hin zu einer nachhaltigen Stadt, beispielsweise die Velowege ausbauen, die katastrophal sind in Lugano, auf Forschung, Wissen setzen, Nachhaltigkeit, es gibt viele Sachen. Lugano ist eigentlich auch, sind 2000 Leute in Lugano, die das Tischlein deck dich Angebot brauchen, das heißt, die eigentlich Nahrungsmittelhilfe, private in Anspruch nehmen. Lugano ist jetzt nicht einfach nur ein Bubble für die Superreichen, aber was dieser Folletti macht, glaube ich, ist genau das. Er tut da nicht diese Bubble irgendwie bedienen und kümmert sich zu wenig um die normalen Bürgerinnen und Bürger und deren Bedürfnisse.
Dem Gemeinwohl dienen Kryptowährungen nicht. Sie kurbeln die Wirtschaft nur sehr bedingt an, sie lösen das Verteilungsproblem nicht, sie rütteln weder an den bestehenden Machtverhältnissen noch am Dollarimperialismus. El Salvador hat Ende 2021 als erstes Land den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel anerkannt. Viel mehr als ein PR-Gag war das jedoch nicht. Auf alle Fälle war das keine Strategie zur Armutsbekämpfung und diese wäre dringend notwendig. 48% der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. Doch den Salvadorianerinnen und Salvadorianern hat der Bitcoin nicht geholfen. Wie auch. Der Tourismus wurde zwar etwas belebt, viele Krypto-AnhängerInnen reisten in das Land, um sich die Sache anzusehen. Doch die versprochenen großen Investitionen blieben aus. Das Land ist hoch verschuldet. Darum braucht es, Bitcoin hin oder her, einen Kredit des IWF. Anfang des Jahres haben sich der Präsident von El Salvador und der IWF nach langen Verhandlungen geeinigt. El Salvador bekommt ein Kreditpaket in der Höhe von 1,4 Milliarden Dollar. Dafür muss Bukele sein Krypto-Abenteuer wieder beenden. Kryptogeld ist eines sicher nicht, unabhängig von der Politik, schon gar nicht von der US-Politik. Zugegeben, die bestehende Geldordnung ist problematisch. Der Ökonom Dirk Enz schreibt in einem Artikel, in dem er über Kryptowährungen und das Geldsystem reflektiert: Im Zentralbankkapitalismus, in dem wir aktuell leben, befinden wir uns im permanenten Krisenmodus. Die Geldschöpfung dient immer weniger dem Gemeinwohl und immer mehr dem Profit von Banken und Immobilienbesitzern. Dennoch, das bestehende System bietet zumindest theoretisch demokratische Einflussmöglichkeiten. Letztendlich entpuppt sich die angebliche Vision einer besseren Welt durch Kryptowährungen als Trugbild. Sie führt zur Reproduktion bestehender Ungleichheiten, zur Schaffung neuer Abhängigkeiten und sie lenkt von den eigentlichen strukturellen Problemen unseres Wirtschaftssystems ab, anstatt sie zu lösen. Auch Lugano sei geraten, aus dem Kryptodelirium zu erwachen und sinnvollere und nachhaltigere Strategien zu entwickeln. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.